Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Auch Donald Trump hat sich jetzt offenbar mit dem Coronavirus infiziert. Und eine Frage, die seine Gesundheitsberater jetzt sicher schon umtreibt, lautet: Finden sich im Erbgut des US-Präsidenten Teile von Neandertaler-DNA, von denen inzwischen bekannt ist, dass sie einen schweren Verlauf von Covid-19 begünstigen? Was man über diese Risikogene aus grauer Vorzeit inzwischen weiß, das verraten wir gleich. Außerdem berichten wir über neue Erkenntnisse zur Wahrnehmung von Durst. Im Fachmagazin Science beschreiben Forscher heute nämlich unerwartete Einsichten zur Regulierung unseres Wasserbedarfs.
This really simple finding that these cells get a signal from the mouth was mind-blowing at the time.
Die Ergebnisse hätten ihn regelrecht umgehauen, sagte Hirnforscher Christopher Zimmerman, von dem wir gleich noch mehr hören werden. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Ob und wie heftig man krank wird, wenn man sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hat, das hängt von vielen Faktoren ab. Vom Alter, vom Immunsystem, von Vorerkrankungen und von den Genen. Denn Patienten mit bestimmten Genvarianten im Erbgut haben ein erhöhtes Risiko, wegen Covid-19 auf der Intensivstation zu landen. Vor einigen Wochen wurde zum Beispiel bekannt, dass spezielle DNA-Sequenzen auf Chromosom 3 das Risiko, beatmet werden zu müssen, verdreifachen. Wie sich jetzt zeigt, hat ein Techtelmechtel in grauer Vorzeit die Weichen dafür gestellt. Christine Westerhaus berichtet.
Es geschah vor etwa 60.000 Jahren. Damals begegneten sich Neandertaler und der moderne Mensch und zeugten gemeinsame Nachkommen. Die Folge? Im Genom aller heute lebenden Menschen außerhalb Afrikas finden sich Spuren von Neandertaler-DNA. Zu diesem Erbe der Neandertaler zählt auch eine Gruppe von Genen, die das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei Covid-19 erhöhen. Das haben Hugo Seeberg vom Karolinska-Institut in Stockholm und sein Kollege Svante Paabo entdeckt, als sie Gensequenzen, die wegen Covid-19 ins Visier der Forscher geraten waren, mit dem Erbgut von Neandertalern verglichen.
Es war völlig überraschend, diese Übereinstimmung zu entdecken. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe.
Dieses gefährliche Erbe der Neandertaler kommt jedoch nicht bei allen Bevölkerungsgruppen gleich häufig vor. In Europa trägt etwa jeder Sechste diese Neandertaler-Gene in sich. In Südasien sind viel mehr Menschen betroffen.
Dort besitzt etwa die Hälfte der Menschen diese spezielle Genvariante und das ist ungewöhnlich viel. Deshalb diskutieren Forscher, ob diese Erbinformation möglicherweise früher einmal vorteilhaft war, weil sie die Menschen vor bestimmten Krankheiten geschützt hat, zum Beispiel vor der Cholera, die in Südasien ja sehr häufig vorkommt.
Wie häufig dieses Risikogen für einen schweren Verlauf von Covid-19 in der Bevölkerung vorkommt, könne allein jedoch nicht erklären, warum manche Länder stärker von der Pandemie betroffen sind, betont Seeberg. Und die Forscher wissen auch noch nicht genau, wie die von Neandertalern geerbte Genvariante die Immunreaktion heute lebender Menschen beeinflusst. Vieles spricht aber dafür, dass sie sich auf den Zytokinrezeptor der Zellen auswirkt. Zytokine sind Botenstoffe, die Entzündungsreaktionen im Körper auslösen. Gleichzeitig wird ein Zytokinsturm, also eine überschießende Reaktion des Immunsystems, dafür verantwortlich gemacht, dass eine SARS-CoV-2-Infektion bei manchen Menschen besonders schwer verläuft.
Unsere Hypothese lautet, dass der Zytokinrezeptor bei dieser Genvariante hochreguliert ist, sodass der Körper mit einer stärkeren Immunreaktion auf die Ausschüttung von Zytokinen reagiert und deshalb schwerer an Covid-19 erkrankt.
Das bedeutet aber nicht, dass das Erbe der Neandertaler immer nur Nachteile hat, betont Hugo Seeberg. Denn bei anderen Infektionskrankheiten könnte es ein Vorteil sein, wenn der Körper heftig auf die Ausschüttung von Zytokinen reagiert. Außerdem haben die Forscher in einer früheren Studie gezeigt, dass das prähistorische Rendezvous mit den Neandertalern für manche Frauen durchaus positive Folgen hatte.
Wir haben uns in dieser Untersuchung den Rezeptor für das Gelbkörperhormon angesehen, das das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut anregt. Und eine Genvariante, die auf Neandertaler zurückgeht, scheint bei Frauen die Zahl der Fehlgeburten zu reduzieren und zu weniger Blutungen in der frühen Schwangerschaft zu führen. Das Erbe der Neandertaler hat also gute und schlechte Seiten und ist ein zusätzlicher Beitrag zur genetischen Vielfalt in der menschlichen Population.
Vermehrung oder Mangfalt.
Für Menschen mit dem Neandertaler-Risikogen für Covid-19 ist das Risiko, nach einer SARS-CoV-2-Infektion so schwer zu erkranken, dass sie künstlich beatmet werden müssen, schätzungsweise 3-mal höher als bei Menschen ohne diese Genvariante. Nun wollen die Forschenden herausfinden, ob sich dieses Risiko möglicherweise mit einem einfachen Test voraussagen lässt.
Neandertaler-Gene im Erbgut können die Schwere des Verlaufs einer Covid-19-Erkrankung beeinflussen. Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Glutenarme Weizensorten, Weinstöcke, die resistent gegen Pilzbefall sind und Mais, dem Hitze und Trockenheit weniger anhaben kann. Seit einigen Jahren erschaffen Agrarforscher Nutzpflanzen mit solch gefragten Eigenschaften im Rekordtempo. Und zwar dank neuer Gentechnik-Werkzeuge, mit denen sie DNA mit chirurgischer Präzision verändern können. Was mit klassischen Züchtungsmethoden Jahre dauern würde, das geht mit Genome-Editing zigmal schneller. Die Fortschritte auf dem Gebiet genomeditierter Nutzpflanzen sind überall rasant. Nur in Europa nicht, denn dort tritt man seit 2018 auf der Stelle, wegen einer folgenreichen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Wie sich das ändern ließe, das ist gerade Thema einer virtuellen Fachkonferenz, über die wir gleich sprechen. Zunächst aber ein kurzer Rückblick, was bisher geschah.
Am 25. Juli 2018 traf der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen für die Genomforschung in Europa. Er verkündete, dass Organismen, deren DNA mithilfe neuartiger Werkzeuge zur zielgerichteten Modifizierung von Erbgut verändert wurde, juristisch als gentechnisch veränderte Organismen einzustufen seien. Die Folge? Eine Reihe genomeditierter Nutzpflanzen, auf die Agrarforscher weltweit große Hoffnungen setzen, dürfen in Europa nur unter strengen Sicherheitsauflagen auf Äckern gepflanzt werden. Und das, obwohl sich die DNA dieser genomeditierten Pflanzen oft gar nicht von jener klassisch gezüchteter Sorten unterscheidet. Viele Agrarforscher waren schockiert. Sie halten das Urteil für wissenschaftlich kaum fundiert und befürchten, dass Europa international den Anschluss verliert. Denn in vielen Staaten außerhalb der EU werden genomeditierte Nutzpflanzen, die prinzipiell auch durch klassische Zuchtverfahren hätten entstehen können, nicht als gentechnisch veränderte Organismen klassifiziert.
Aus der Sicht vieler Forscher ist die EuGH-Entscheidung von 2018 deshalb mehr als bedauerlich. Und daher wollen die EU-Kommission davon überzeugen, dass ein klügeres Gentechnikgesetz nötig ist. Eine Regulierung, die nicht nur möglichen Risiken Rechnung trägt, sondern auch den Chancen des Genome-Editing bei Nutzpflanzen. Über den Stand dieser Bemühungen diskutieren Fachleute seit gestern bei einer Fachkonferenz namens Genome Editing in Europe, organisiert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Leopoldina. Und einer der Referenten dort ist Professor Martin Keim, Experte für Agrarökonomie an der Uni Göttingen. Ich habe ihn vorhin gefragt, wie gehen die Experten bei dieser Fachtagung damit um, dass die Rechtslage in Europa derzeit attraktive Wege zur genetischen Optimierung von Nutzpflanzen versperrt?
Ja, die Konferenz als solche ist ja ein bisschen breiter. Das sind ja nicht nur Biotechnologen, sondern da sind ja auch Politiker und Regulatoren aus verschiedenen Teilen der Welt, um eben auch ein Stück weit darzustellen, wie das anderswo ist. Aber konkret geht es natürlich zunächst mal darum, klarzumachen, dass die derzeitige Regulierung und auch die derzeitige Sichtweise auf die Gentechnik, wie sie in Europa herrscht, nicht dem Stand der Forschung entspricht. Die EU-Gesetzgebung für Gentechnik nimmt implizit an, dass es hier eine Methode ist, die grundsätzlich gefährlich ist oder neue oder andere Risiken hat als konventionelle Züchtung. Und zu dem Zeitpunkt, als das Gesetz entwickelt wurde, also vor fast 30 Jahren, war das auch zumindest eine Möglichkeit. Also man konnte das nicht ausschließen. Aber inzwischen sind wir in der Forschung 30 Jahre weiter und 30 Jahre Forschung zeigen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen genauso sicher sind wie konventionelle und dass die Methode als solches keine neuartigen Risiken mit sich bringt. Und insofern muss man natürlich darauf hinweisen, dass das Gesetz nicht dem Stand der Forschung entspricht und entsprechend reformiert werden muss.
Was müsste denn passieren? Also welche Form von Regulierung für genomeditierte Nutzpflanzen in Europa wäre aus der Sicht von Ihnen und Ihrer Mitstreiter sinnvoll?
Naja, bei der Genomeditierung handelt es sich ja um Methoden, die neuer und präziser und anders sind als das, was ursprünglich mal im Gentechnikrecht reguliert wurde. Also im Gentechnikrecht ging es ja prinzipiell um transgene Pflanzen, also solche, in die Erbgut aus anderen Organismen, aus artfremden Organismen eingeführt wurde. Und bei der Genomeditierung ist das in der Regel nicht der Fall. Sie machen kleine Veränderungen, sogenannte Punktmutationen, wo sie kein fremdes Erbgut einführen. Und insofern könnte man jetzt erstmal sagen, dann gilt doch das Gentechnikrecht überhaupt nicht für diese Pflanzen. Aber das ist eben genau das, was der Europäische Gerichtshof 2018 entschieden hat, dass diese genomeditierten Pflanzen eben sehr wohl in Europa unter das Gentechnikrecht fallen. Und ein Anliegen wäre es jetzt zu sagen, gut, ich muss das Recht dahingehend ändern, dass ich diese genomeditierten Pflanzen eben doch wieder ausnehme. Entweder durch eine Ausnahmeregelung oder eben von vornherein durch eine klarere Definition, was Gentechnik und GVOs sind. Und das wäre auch im Grunde genommen ein Schritt, den man relativ zeitnah umsetzen könnte, weil das nur eine kleine Klausel, Ausnahmeklausel im Gesetz wäre. Ein weiterer Schritt, der aber auch anzuregen ist, ist anzuerkennen, dass auch die transgenen Pflanzen ja, wie wir heute nach 30 Jahren Forschung wissen, nicht grundsätzlich gefährlicher sind und man deswegen das Gentechnikrecht umfassender reformiert oder vielleicht sogar abschafft und eine Regulierung schafft, die das Ergebnis der Forschung, also die neue Sorte mit ihrer neuen Eigenschaft und nicht die zugrunde liegende Methode reguliert. Das wäre nach dem Stand der Wissenschaft die richtige Art und Weise der Regulierung.
Gehen wir mal zurück auf den ersten Schritt, also die Freistellung der genomeditierten Pflanzen von der GVO-Verordnung. Das ist das, was Sie und Ihre Mitstreiter anstreben. Da gab es auch schon verschiedene Initiativen dazu, unter anderem einen entsprechenden Bericht von 2019 mit dem Titel Wege zu einer wissenschaftlich begründeten, differenzierten Regulierung genombasierter Pflanzen in der EU. Und es gab auch im vergangenen Jahr im Juli einen offenen Brief von 117 Forschungseinrichtungen unterzeichnet, ein Appell an EU-Parlamentarier und die Kommission, das europäische Gentechnikgesetz doch bitte entsprechend zu modernisieren. Hat das Früchte getragen? Wie stehen die Chancen, dass Sie mit diesen Ansätzen Erfolg haben könnten in Brüssel?
Naja, ich glaube, man braucht schon einen langen Atem. Also die Mühlen mahlen dann nicht so schnell, dass da tatsächlich von heute auf morgen was verändert wird. Aber es gibt schon Gründe dafür zu sagen, naja, in den nächsten vielleicht 3-4 Jahren könnte sich schon etwas tun. Zum einen schaut die EU und ihre Institutionen ja auf diese Züchtungsmethoden und hat auch in Auftrag gegeben, eine Studie, die also die Möglichkeiten ausloten und untersuchen soll für eine Gesetzesänderung. Zum anderen blicken wir gesellschaftlich auf die Landwirtschaft doch wieder mit einem viel, viel größeren Augenmerk auf Nachhaltigkeit. Und die Frage ist, wie können wir denn Nachhaltigkeit erreichen, wenn wir nicht neue, vielversprechende Technologien auch nutzen? Denn natürlich erlauben diese neuen Züchtungsmethoden, Pflanzen zu entwickeln, die letztendlich weniger Chemie brauchen, sowohl weniger Pflanzenschutzmittel als auch weniger Düngemittel. Und das wäre ja ein großer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, hohe Ertragsleistungs Sorten zu haben, die letztlich mit weniger Chemie auskommen. Ich glaube auch in der politischen Landschaft zu erkennen, dass bei der einen oder anderen Partei Bewegung drin ist. Also wenn Sie sich anschauen, die Grünen, die ja immer vehemente Gegner der Gentechnik waren, da gibt es inzwischen eben doch eine ganze Reihe, vor allen Dingen der jüngeren Generationen bei den Grünen, die sagen, na, vielleicht müssen wir da doch offener werden und schauen, ob nicht die neuen Züchtungsmethoden doch ein gewisses Potenzial auch für Nachhaltigkeit haben. Also Bewegung ist da drin. Ich erwarte nicht innerhalb der nächsten wenigen Monate, aber bin dennoch optimistisch, dass die Wissenschaft am Ende auch ein Stück weit was bewegen kann.
Nehmen wir mal ganz kurz an, Sie irren sich. Was wären denn die Folgen für die Agrarforscher und die Saatguthersteller in Europa, wenn es nicht mittelfristig eine Novellierung des EU-Gentechnikgesetzes geben würde?
Naja, es wäre ein enormer Standortnachteil, sowohl für die Landwirtschaft, weil sie Technologien, die anderswo stärker entwickelt werden, eben hier nicht zum Einsatz kommen könnten. Natürlich wäre es ein extremer Nachteil für die Forschung. Methoden, die inzwischen in vielen Laboren gang und gäbe sind, die könnten sie hier zwar im Labor anwenden, aber was sie nicht ohne weiteres können, ist diese Pflanzen auch im Freiland zu testen. Und das müssen sie ja, wenn sie neue Sorten, neues Saatgut entwickeln wollen, müssen sie ja irgendwann ins Feld gehen und im Freiland testen. Und das ist quasi unter den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen in Europa unmöglich geworden.
Infos und Einschätzungen waren das von Martin Keim. Er ist Professor für Agrarökonomie und rurale Entwicklung an der Uni Göttingen. Weil unser Körper zu 75% aus Wasser besteht, reagieren wir ziemlich empfindlich, wenn der Flüssigkeitsgehalt sinkt. Wir bekommen Durst und wollen trinken. Mit welchen Sensoren unser Körper die Wasseraufnahme reguliert, das ist bislang aber nur ansatzweise verstanden. Eine Studie im Fachmagazin Science liefert jetzt überraschende Einsichten. Lucian Haas weiß mehr.
Durst ist ein Gefühl, das entsteht, wenn bestimmte spezialisierte Neuronen im Gehirn aktiv werden. Sie reagieren, wenn bei Flüssigkeitsmangel die sogenannte Osmolalität zu hoch wird. Ein Maß für die Konzentration von Salzen und anderen gelösten Stoffen im Blut. Soweit eine gängige Theorie. Für den Hirnforscher Christopher Zimmerman von der Princeton University geht sie allerdings nicht weit genug.
Dieses Modell hat ein großes Manko. Unser Trinken als Reaktion auf den Durst regulieren wir sehr schnell, gewissermaßen von Moment zu Moment. Das passt nicht zu den Veränderungen im Blut, die sich erst viel langsamer einstellen.
An heißen Sommertagen kennt man das. Man verspürt starken Durst, nimmt ein Glas kühles Wasser und nach nur wenigen Schlucken ist dieses drängende Gefühl, etwas trinken zu müssen, schon deutlich abgemildert. Im Blut ist da von dem Wasser noch lange nichts angekommen. Warum aber ist der Durst dann schon gestillt? Um diese Frage beantworten zu können, startete Christopher Zimmerman mit seinem Team ein Experiment mit Mäusen.
Wir schauten dafür in diese als Osmosensor bekannte Hirnregion, um zu sehen, wie sich die Aktivität der Neuronen dort in Echtzeit verändert. Dafür nutzten wir Techniken, um die Signale der Zellen direkt auszulesen, noch während die Tiere fraßen und tranken.
Die Forschenden nutzten Methoden der Optogenetik, mit der sich die Aktivität einzelner Neuronen anhand von Lichtsignalen in Echtzeit verfolgen lässt. Dabei zeigte sich, sobald Wasser ins Maul der Mäuse kam, reagierten die durststeuernden Neuronen darauf. Gleiches galt für Wasser in der Speiseröhre und leicht verzögert auch im Magen. Ganz so, als hätten die Tiere nicht nur einen Geschmackssinn, sondern auch direkte Signalleitungen für das Wasser, das sie aufnehmen. Für Christopher Zimmerman war diese Erkenntnis völlig überraschend und überwältigend, wie er sagt. Nun stellt sich die Frage, welche Zellen, Sensoren und vielleicht speziellen Moleküle im Körper mit ihren Signalen unseren Durst mitsteuern. Noch ist das unklar. Christopher Zimmerman hat aber einen Verdacht. Seine Experimente zeigen, kaltes Wasser senkt die Aktivität der Durstneuronen schneller als warmes.
Eine Möglichkeit wäre, dass Tiere und auch wir Menschen gelernt haben, wenn wir trinken, wird es im Mund in der Regel kälter. Vielleicht haben wir also gar kein spezifisches, wasserspürendes Sensorium, sondern wir haben nur gelernt, die körpereigenen Temperatursensoren dafür zu nutzen, das Wasser auf indirekte Weise zu erkennen.
Noch ist das nur eine von mehreren Hypothesen, denen Christopher Zimmerman nun mit weiteren Experimenten auf den Grund gehen will. Er sieht in der genaueren Erforschung des Durstes die Chance, noch neue Moleküle, Gene und vielleicht sogar Zellen zu entdecken, die eine wichtige Rolle für unser Verhalten spielen.
Lucian Haas über neue Erkenntnisse zur Regulierung unseres Durstempfindens. Weiter geht's mit den Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Magdalena Schmude.
In Deutschland darf ein weiterer Impfstoff gegen das SARS-Coronavirus 2 an Menschen getestet werden. Die klinische Studie mit dem Vakzin, das von Forschenden vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und der Biotech-Firma IDT Biologica entwickelt wurde, wurde gestern vom Paul-Ehrlich-Institut genehmigt. Der Impfstoff soll am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zunächst 30 gesunden Freiwilligen verabreicht werden, um ihn auf Sicherheit und Verträglichkeit zu testen. Außerdem wird in der sogenannten Phase 1 überprüft, ob alle Geimpften tatsächlich Antikörper gegen das Virus entwickeln. Diamanten können bei deutlich weniger Druck entstehen als bisher angenommen. Auf Kuba haben spanische Geologinnen in ozeanischem Krustengestein Nanodiamanten gefunden, die maximal 200 Megapascal Druck und 350 Grad Hitze ausgesetzt waren. Bisher ging man davon aus, dass zur Entstehung von Diamanten deutlich extremere Bedingungen nötig sind. Liegen Druck und Temperatur darunter, bildet Kohlenstoff eigentlich die weniger kompakte Kristallform Graphit. Warum in diesem Fall trotzdem Diamanten entstanden sind, erklären die Forschenden im Fachmagazin Geochemical Perspectives Letters. Durch chemische Reaktionen von im Gestein eingeschlossenem Wasser mit bestimmten Mineralien entstanden reduzierende Bedingungen. Die hätten dann die Bildung der Diamanten begünstigt, schreiben die Wissenschaftlerinnen. Fachjournale werfen der US-Arzneimittelbehörde FDA Nachlässigkeiten vor. Sie kontrolliere Medikamentenstudien zu lasch und beuge sich zunehmend politischem Druck, heißt es in Artikeln in Science und im New England Journal of Medicine. Als Beispiel wird die Notfallzulassung für die Malariamittel Chloroquin und Hydroxychloroquin zur Behandlung von Covid-19 genannt, die schon nach kurzer Zeit wieder zurückgezogen wurde. Eine Auswertung von 1600 FDA-Dokumenten zeige außerdem, dass die Zahl der Verwarnungen, die die US-Behörde aufgrund von Regelverstößen bei klinischen Studien ausgesprochen hatte, in den letzten 10 Jahren deutlich zurückgegangen sei. Die Kontrolle klinischer Studien sei laxer, langsamer und intransparenter geworden, so die Bilanz der Kritiker. Blauwale verändern ihr Gesangsmuster im Lauf des Jahres. Im Sommer und Herbst, wenn die Wale sich vor der Westküste von Nordamerika satt fressen, singen die Tiere vor allem nachts. Wenn sie im Winter ihre Wanderung in den Pazifik antreten, wo sie im Frühjahr ihren Nachwuchs bekommen und aufziehen, ändert sich das Muster. Dann singen die Wale vor allem tagsüber. Das berichten Forschende der Stanford University in der Fachzeitschrift Current Biology. Sie hatten Aufnahmen der Gesänge einer Gruppe von Blauwalen ausgewertet, die sich jedes Jahr vor der Küste Kaliforniens aufhält. Niemand verbreitet Fehlinformationen zum Coronavirus so stark wie US-Präsident Trump. Zu diesem Schluss kommen Forschende der US-amerikanischen Cornell-Universität in einer Analyse, für die sie mehr als 38 Millionen englischsprachige Artikel aus internationalen Medien ausgewertet hatten. In mehr als einer halben Million Texte, die zwischen dem 1. Januar und dem 26. Mai erschienen waren, wurden demnach Fehlinformationen verbreitet. Besonders häufig ging es darin um vermeintliche Wundermittel gegen Covid-19. Immer dann, wenn US-Präsident Trump sich im Verlauf der Pandemie zu einem solchen Thema geäußert hatte, beobachteten die Wissenschaftler einen Anstieg der Medienberichte, die entsprechende unwahre Behauptungen enthielten.
Soweit die Meldungen von Magdalena Schmude. Und tja, man kann eigentlich nur hoffen, dass sich Donald Trump ab sofort aus ganz persönlichem Interesse etwas mehr für die wissenschaftlichen Fakten rund um die Corona-Pandemie interessiert.
Sternzeit, 2. Oktober, als der Mars vom Himmel fiel. Dass Steine, die vom Himmel fallen, wirklich nicht von dieser Welt sind, ist eine vergleichsweise neue Erkenntnis. Der deutsche Physiker und Astronom Ernst Florenz Friedrich Klatny vertrat als einer der ersten diese Auffassung Ende des 18. Jahrhunderts. Nur langsam setzte sich die Annahme durch, dass die Meteoriten größtenteils aus dem Asteroidengürtel zwischen der Mars- und der Jupiterbahn stammten. Unterdessen begannen die Forscher, Meteoriten anhand ihrer Zusammensetzung in Eisen- und Steinmeteoriten sowie eine Übergangsklasse, die Stein-Eisen-Meteoriten, einzuteilen. Allerdings passten nicht alle gefundenen Objekte in dieses Schema. Deren Zuordnung gelang erst in den vergangenen Jahrzehnten, nachdem Astronauten Bodenproben vom Mond zur Erde gebracht hatten und Raumsonden auf anderen Planeten gelandet waren. Die zur Untersuchung des Mondgesteins entwickelten Methoden erlaubten, zusammen mit den Messdaten der Raumsonden, auch eine Identifizierung der vermeintlichen Fremdkörper unter den Meteoriten. Zu ihnen gehörte lange der Asteroid, der morgen vor 205 Jahren, am 3. Oktober 1815, nahe dem Ort Chassigny im Nordosten Frankreichs vom Himmel fiel. Schließlich war er der erste, dessen Herkunft vom Planeten Mars sich nachweisen ließ. Denn die Zusammensetzung der eingeschlossenen Gasblasen entsprach genau jener der von den Viking-Sonden untersuchten Marsatmosphäre. Inzwischen gelten rund 280 der über 60.000 bekannten Meteoriten als Objekte vom Mars.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft berichten hier gleich nach den Nachrichten über die Ergebnisse des Brexit-Gipfels in Brüssel und über 30 Jahre deutsche Einheit, die Debatte im Bundestag. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.